Jetzt habe ich für euch Lernsituationen 8.4, Teamarbeit und Teamentwicklung. Fangen wir an mit dem Begriff. Ein Team ist eine Gruppe von Personen, die sich mit der Bewältigung einer gemeinsamen Aufgabe beschäftigt. Es ist eine besondere Art der Gruppe und sie orientiert sich mit Zielen und Strukturen an übergeordneten Organisationen. Auch eine Gruppe, also es ist auch eine Gruppe, aber nicht jede Gruppe ist ein Team. Die wesentlichen Merkmale eines Teams. Ausgangspunkt ist die gemeinsame und aus mehreren Teilaufgaben bestehende Arbeitsaufgabe. Und die Merkmale sind halt ein zeitlicher Bestand, eine Rollenverteilung, also es gibt unterschiedliche Rollen, gemeinsame Werte, also was ist uns als Team wichtig, und gemeinsame Normen und Regeln. Aber auch gemeinsame Ziele, direkte Interaktion, Gruppenkohäsion und auftragsbezogene Größe. Nach Bildung elementar bedeutet Team, also besteht ein Team aus pädagogischen Fachkräften. Ein Team hat eine gemeinsame Aufgabe, und zwar die Verantwortung für alle Kinder. Ein Team hat eine gemeinsame Grundhaltung und es hat eine regelmäßige Kommunikation und Reflexion bzw. einen fachlichen Austausch. Wie sollte man ein Team gestalten? Also ein Team sollte eine wertschätzende und offene Haltung haben, einen respektvollen Umgang, regelmäßige Kommunikation, also auch Probleme, die zeitnah angesprochen werden. Dann Strukturen und Regeln für den Umgang, also regelmäßige Teamsitzungen, wo das auch besprochen wird. Und Regeln sollten in dem Fall auch gemeinsam erarbeitet werden. Anforderungen an pädagogische Fachkräfte. Also pädagogische Fachkräfte sollten gemeinsame Wertschätzung haben. Sie sollten kommunizieren und sie sollten offen, wertschätzend und respektvoll sein. Die Voraussetzung für eine erfolgreiche Teamarbeit, da liegt halt die Verantwortung bei der Teamleitung, dass die halt aufpasst, dass das alles läuft. Und die Bedeutung der Teamarbeit ist es halt nur, also man kann nur gemeinsam ein Problem lösen. Jetzt kommen die Vor- und Nachteile der Teamarbeit. Also in der Informationsverarbeitung gibt es die Vorteile, dass das geteilte Wissen ermöglicht eine effiziente Arbeitsaufteilung. Man lernt dann besser aus Rückmeldungen und es gibt bessere Bedingungen für das Lernen, beziehungsweise also halt die Nachahmung zum Beispiel. Und die Nachteile sind, dass die Einigkeit, also dieses Gefühl von Einigkeit, die Suche nach alternativen Lösungen unterdrückt. Dass es oft zu Selbstüberschätzung, Engstirnigkeit und Uniformitätsdruck kommt. Das führt dann oft zu Fehlentscheidungen. Da muss man dann aufpassen, dass die Gruppe sich nicht von wichtigen Informationen abschattet und die Homogenität halt nicht zu einer gleichen Einstellung führt. Also dass jetzt nicht alle sagen, nur weil sie mit dem Strom schwimmen müssen, machen jetzt alle selber, weil das wird dann halt auch langweilig und verhindert halt somit die Teamarbeit. Dann gibt es dadurch auch Motivationsgewinne und Verluste. Gewinne sind zum Beispiel die Befriedigung von Grundbedürfnissen, also einfach, dass man dieses Grundbedürfnis hat nach Kontakt mit anderen. Dann hat man aber auch eine höhere Motivation durch die Anwesenheit von den anderen. Dann gibt es die Social Compensation. Und da möchte man halt die Schwächen der anderen ausgleichen. Dann gibt es aber auch das Social Laboring. Das ist halt die Identifikation mit der Gruppe und dadurch kommt es zu einer Leistungssteigerung. Motivationsverluste sind dann zum Beispiel das Social Loafing, also eine unbewusste Verringerung der Anstrengung. Dann gibt es die soziale Angst. Das ist zum Beispiel eine Hemmung durch die Anwesenheit anderer. Dann gibt es das Freeriding. Das ist eine unbewusste Reduzierung der Anstrengung. Dann gibt es den Sucker-Effekt. Das ist eine bewusste Leistungsminderung, weil die anderen machen ja auch nichts. Und dann gibt es das Soldiering. Das ist halt ein Protestverhalten und da wird halt alles in Frage gestellt. Dann hatten wir noch Teamstruktur und Teamrollen. Fangen wir mal mit den Rollen. Da gab es zuerst die handlungsorientierten Rollen. Eine davon ist zum Beispiel der Macher. Der treibt und formt die Teamaktivität. Der arbeitet sehr gut unter Druck und überwindet Probleme. Was er nicht gut kann, er ist halt sehr provokant und nimmt keine Rücksicht auf andere. Dann gibt es den Umsetzer. Der ist ein disziplinierter, effektiver Arbeiter. Und er führt gesetzte Pläne systematisch aus. Gut an ihm, er ist sehr diszipliniert, sehr verlässlich, sehr effizient. Was nicht so gut an ihm ist, die sind eher unflexibel und reagieren verzögert auf neue Möglichkeiten. Und dann gibt es noch als Dritten im Bunde den Perfektionisten. Der bringt die Dinge zu Ende, der vermeidet Fehler und stellt die optimalen Ergebnisse sicher. Er ist gewissenhaft, ängstlich und hält Fristen ein und ist introvertiert, neigt aber dazu, übertrieben besorgt zu sein und delegiert halt auch nicht gern. Dann gibt es die kommunikationsorientierten Rollen, das ist zum Beispiel der Koordinator. Der ermuntert zu Beiträgen und ist sehr zielorientiert. Er ist zuständig für die Organisation der Teamaktivität. Er ist selbstsicher und fördert die Entscheidungsfindung und ist sehr extrovertiert. Problem ist halt nur, er wirkt manchmal manipulierend und sehr ideenarm. Dann gibt es den Teamarbeiter. Der geht auf andere ein und fördert den Teamgeist. Er hilft effektiv zu arbeiten und verbessert die Kommunikation. Er ist sehr kooperativ, einfühlsam und diplomatisch, ist aber leider unentschlossen in kritischen Situationen. Der Wegbereiter erforscht Neues und baut Kontakte auf. Er untersucht halt Quellen außerhalb des Teams und entwickelt nützliche Kontakte. Der ist sehr extrovertiert, kommunikativ und findet neue Optionen. Verliert aber leider schnell das Interesse, wenn der erste Enthusiasmus weg ist. Und dann gibt es noch als dritte Gruppe die wissensorientierten Rollen. Das ist zum Beispiel der Erfinder. Der ist sehr unkonventionell im Denken, bringt neue Strategien, sucht aber auch nach neuen Lösungen. Der ist sehr kreativ und hat eine gute Problemlösungsfähigkeit und hat auch einen hohen IQ. Problem ist nur, er ignoriert Nebensachen und konzentriert sich mehr auf die persönlichen Interessen. Dann gibt es als vorletzte Rolle den Beobachter. Das ist ein kritischer Stratege, aber auch ein detaillierter Beobachter. Der untersucht halt die Vorschläge auf ihre Machbarkeit. Er ist ein nüchterner Analytiker und ergreift selten ohne Aufforderung das Wort. Und leider hat er auch oft mangelnde Begeisterung, es kann kaum motivieren und verliert das Interesse, nachdem er Kritik bekommen hat. Und als letzte Rolle gibt es dann noch den Spezialisten. Der hat ein gutes Urteilsvermögen, ist aber auch ein besonderer Sturkopf. Der ist halt oft im technischen oder fachlichen Teil sehr konzentriert und hat sehr viel Fachwissen. Der ist sehr selbstbezogen, sehr antriebsstark und bearbeitet Aufgaben intensiv. Er neigt aber dazu, sich in Einzelheiten zu verlieren und hat einen sehr engen Bereich der Leistungsfähigkeit. Wenn ihr jetzt denkt, es war das Ende, war es nicht. Jetzt ist noch was wichtig für die Teamarbeit ist. Also flache Hierarchiestrukturen sind auch innerhalb eines Teams signifikant. Teamarbeit ist besonders gut bei komplexen Aufgaben. Diese Hierarchiestrukturen sind hierbei halt nur hinderlich. Also es sollten alle auf Augenhöhe und alle in einem Level sein. Man sollte eine offene Atmosphäre pflegen und immer wieder an das gemeinsame Ziel erinnern. Daraus können sich dann die verschiedenen Persönlichkeitsstrukturen entfalten. Die haben dann einen wesentlichen Anteil an dem Ergebnis und dem Erfolg des Teams. Jetzt letztes Thema, Phasen der Gruppenentwicklung. Die erste Phase ist die Formulierung einer Gruppe und auch die Orientierungsphase. Da lernen sich die Mitglieder kennen. Und diese Phase ist halt von Unsicherheit, Neugier und Aufgeschlossenheit geprägt. Die zweite Phase ist dann der Austausch und die Auseinandersetzung oder auch die Konfliktphase genannt. Hier suchen halt die Mitglieder nach einer Rolle und Funktion. Sie tauschen sich aus und setzen sich mit den verschiedenen Mitgliedern auseinander. Danach kommt die Regelung des Gruppenlebens, die Konsolidierungsphase. Hierbei haben sich die Mitglieder auf Regeln geeinigt und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, dieses Wir-Gefühl entwickelt sich. Danach kommt die Zusammenarbeit in der Gruppe oder auch die Durchführungsphase. Das Team nimmt hierbei Aufgaben gemeinsam in Angriff. Das Ziel steht im Vordergrund und jeder übernimmt Verantwortung. Die Gruppenverteilung ist dabei stabil. Und danach kommt dann die Auflösung, das Adjourning oder die Trauer. Die Phase wurde übrigens nachträglich eingefügt und sie beginnt halt, wenn alle Aufgaben erledigt sind. Bei einer erfolgreichen Arbeit wird halt Trauer gezeigt und bei einer Arbeit, die jetzt nicht so toll war, löst sich die Gruppe viel schneller auf. So, ich hoffe, das war's jetzt. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Einfach beten.